Vor einiger Zeit, vielleicht vor etwa 2 Jahren, war Instagram genauso beliebt wie heute. Meine Freunde und ich nutzten es hauptsächlich, um uns Direktnachrichten zu schicken. Damals hatte ich ungefähr 250 Follower und mein Profil war öffentlich. Das bedeutete, dass jeder mein Profil finden, meine Fotos ansehen und sie kommentieren oder liken konnte. Eines Tages, während ich in einem ruhigen Moment Instagram durchstöberte, erschien eine Benachrichtigung. Ich dachte, jemand hätte ein Foto von mir kommentiert, was nicht oft vorkam, also öffnete ich sie gespannt. Der Kommentar war unter einem Bild von mir und meinem Freund im Park und lautete: "Ihr seid süß." Ich kannte den Namen nicht, antwortete aber trotzdem mit einem "Haha, danke" und kehrte dann, ohne viel darüber nachzudenken, zu dem zurück, was ich gerade machte. An diesem Abend, gegen 21 Uhr, nahm ich mein Handy wieder in die Hand und sah eine weitere Benachrichtigung. Diesmal war es eine Direktnachricht von derselben Person, die zuvor kommentiert hatte. Sie lautete: "Du bist wunderschön." Ich fühlte mich etwas unwohl und antwortete mit einem "Danke, schätze ich." Komplimente von Fremden mochte ich nicht besonders. Es dauerte nicht lange, da kam die nächste Nachricht: "Du bist zauberhaft. Ich wünschte, ich könnte dich persönlich sehen." Diese Nachricht fand ich schon merkwürdig, also ließ ich sie unbeantwortet und ging bald darauf schlafen, in der Hoffnung, nichts mehr von dieser Person zu hören. Am nächsten Morgen, während meines gewohnten Schulwegs, vibrierte mein Handy erneut. Es war wieder eine Nachricht von demselben Profil. Genervt und neugierig öffnete ich die App. Die Person hatte mir inzwischen gefolgt, also beschloss ich, ihr Profil anzusehen. Der Benutzername war etwas Generisches wie JustMe888 und es gab nur 3 Beiträge, 50 Follower und über 400 gefolgte Profile. Nachdem ich zurückgefolgt hatte, kam sofort eine weitere Nachricht. Diesmal war es kein Text, sondern ein Foto. Als ich es öffnete, blieb mir das Herz stehen. Es war ein Bild von mir, wie ich gerade zur Schule ging, genau in diesem Moment. Ich erstarrte, mein Magen zog sich zusammen, während ich auf den Bildschirm starrte. Ohne groß nachzudenken, löschte ich den Chat, aber die Angst blieb.
Als ich nach Hause kam, war es bereits dunkel. Die Winterabende brachen immer viel zu früh herein. Ich legte mich ins Bett, zog die Decke fest um mich und schlief bald ein. Meine Träume waren ruhig, bis ein Lichtblitz mich plötzlich aufschrecken ließ. Desorientiert setzte ich mich auf, mein Herz hämmerte. Da bemerkte ich mein Fenster. Es stand weit offen, die Vorhänge flatterten leicht in der kalten Luft. Draußen raschelten die Büsche im Wind, oder zumindest hoffte ich, dass es der Wind war. Ich war wie gelähmt, eine Welle des Schreckens kroch meinen Rücken hinauf. Mit 16 war ich nicht gerade stark, und der Gedanke, dass sich jemand draußen versteckte, erfüllte mich mit Panik. Mit zitternder Stimme flüsterte ich: "Hallo? Ist da jemand?" Keine Antwort. Mein Herz schlug so laut, dass es die Stille übertönte. Ich zwang mich aufzustehen, ging mit wackeligen Knien zum Fenster. Ich sah auf die Büsche und die leere Straße. Nichts. Da klingelte mein Handy schrill. Ich schrie auf und stolperte zurück, konnte mich gerade noch fangen. Ich hielt mir erschrocken den Mund zu, aus Angst, meinen Vater zu wecken. Als ich merkte, dass es nur mein Handy war, atmete ich tief durch und lachte nervös, während ich den Kopf schüttelte. Ich schloss das Fenster und verriegelte es diesmal. Dann griff ich nach dem Handy auf einem Nachttisch, meine Hände zitterten, als ich den Bildschirm entsperrte. Es war wieder eine Direktnachricht auf Instagram von dieser Person. Mein Magen drehte sich um. "Nein, nein, nein", flüsterte ich. Entgegen meiner Vernunft öffnete ich die Nachricht. Ein Foto lud auf dem Bildschirm und mir stockte der Atem. Es war ein Bild von mir, wie ich in meinem Bett schlief. Die Bildunterschrift lautete: "Du bist so süß, wenn du schläfst." Da ergab alles plötzlich Sinn. Der Lichtblitz, das offene Fenster, es war kein Traum gewesen. Jemand war in meinem Zimmer gewesen. Meine Hände zitterten, während ich das Foto ansah und den Winkel erkannte. Er war sehr nah, zu nah. Wer auch immer es war, er hatte neben meinem Bett gekniet, sein Handy nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, als ich mir seine dunkle Gestalt über mir stehend vorstellte, wie er zusah, das Blitzlicht seiner Kamera den Moment einfangend. Er wollte, dass ich wusste, dass er dort gewesen war. Er wollte, dass ich Angst hatte. Vor etwa 4 Monaten sind meine Familie und ich in ein neues Haus auf dem Land gezogen. Vorher hatten wir in einer kleinen Wohnung gelebt, was bedeutete, dass wir keinen Garten hatten. Also war die Vorstellung, einen zu besitzen, etwas völlig Neues für uns. Und natürlich hatten wir keinen Rasen mehr. Um nicht $200 für einen neuen auszugeben, vor allem weil wir vielleicht bald wieder umziehen würden, beschlossen wir, jemanden zu suchen, der den Rasen für uns mähen könnte. Zunächst nutzten wir einen Dienst, der von einem Arbeitskollegen meines Partners empfohlen wurde. Aber $165 alle 2 Wochen zu zahlen, erschien uns bald zu teuer. Wir wollten eine günstigere Lösung. So stießen wir auf Alex. Er hatte in einer lokalen Facebook-Gruppe gepostet, dass er am Wochenende Zeit habe, Rasen zu mähen. Er erwähnte, dass er für eine bekannte Firma arbeite, oder zumindest machte es den Eindruck. Ich kontaktierte ihn über Facebook. Alex wirkte anfangs freundlich. Er bat um meine Adresse, um ein Angebot zu machen. Nachdem er unser Haus besucht hatte, schrieb er mir: "Wow, deine Veranda ist riesig." Sein Kommentar machte mich ein wenig unwohl, aber ich dachte, vielleicht war ich nur überempfindlich. Wir vereinbarten, dass er im Garten arbeiten würde. Ich sagte ihm, an welchen Tagen ich frei hatte, aber er meinte, es sei nicht nötig, dass ich zu Hause sei. Wir einigten uns auf Mittwoch. Am Mittwochmorgen schrieb er mir und fragte, ob ich zu Hause sei. Ich antwortete, dass ich nicht da sei. 3 Stunden später fragte er erneut: "Bist du schon zurück?" Ich sagte nein und dass ich erst nach 8 Uhr abends zurückkommen würde. Dann schrieb Alex, dass er einen platten Reifen habe und schlug vor, den Termin auf den nächsten Tag zu verschieben. Am Donnerstagmorgen schrieb er mir früh: "Bist du heute zu Hause?" Ich antwortete wieder, dass ich nicht da sei, und ein paar Stunden später fragte er erneut, ob ich zu Hause sei. Wieder sagte ich ihm, dass ich den ganzen Tag nicht da sein würde. "Kommst du trotzdem?" fragte ich. Er antwortete, sein Truck sei kaputt. Diesmal wurden seine Nachrichten zu persönlich, etwa: "Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, Liebes." Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich durch sein Verhalten und die ständigen Ausreden zunehmend unwohl. Trotz meines Bauchgefühls sagte ich ihm, er könne es am nächsten Tag noch einmal versuchen. Der Freitag kam und das war mein freier Tag. Ich beschloss, früh das Haus zu verlassen und den Tag unterwegs zu verbringen. Plötzlich schrieb er: "Ich bin unterwegs. Du arbeitest heute nicht, oder?" Ich antwortete, dass ich frei habe, aber nicht zu Hause sei. Er hakte nach: "Wann kommst du zurück?" Ich sagte, ich sei mir nicht sicher. Später schrieb er erneut und entschuldigte sich: "Tut mir leid, meine Ausrüstung ist vom Truck gefallen und kaputt gegangen. Vielleicht versuche ich es morgen nochmal." Da hatte ich genug. Sein Verhalten beunruhigte mich zutiefst und schließlich sagte ich ihm, er solle es vergessen, ich würde jemand anderen suchen. Am Samstag nach der Arbeit sah ich mehrere Nachrichten von ihm auf meinem Handy. Er schrieb, dass er den Rasen bereits gemäht habe und sofort bezahlt werden wolle. Ich weigerte mich zu zahlen, bevor ich die Arbeit mit eigenen Augen gesehen hatte, und schlug vor, ihm das Geld über eine digitale App zu überweisen. Er wurde wütend und bestand darauf, sofort bezahlt zu werden. Obwohl ich Angst hatte, dass er vielleicht vor meinem Haus wartete, organisierte ich, dass ein Freund mich nach Hause begleitete, zur Sicherheit. Zum Glück war er nicht da. Ich überwies ihm das Geld in der Hoffnung, dass damit alles vorbei sei. 2 Monate später nahm die Geschichte eine seltsame Wendung. Als ich mit meinem Verlobten Alex auf dem Weg zum Unterricht sprach, erwähnte er, dass ein Mann unsere Einfahrt entlang lief. Später schrieb mir Alex, dass der Mann Werbung für einen Gartenservice machte. Der Name auf der Visitenkarte war derselbe wie der des Mannes, der mich belästigt hatte. Ich rief Alex an, der erzählte, dass der Mann, Charles genannt, überrascht war, ihn zu sehen, und fragte, ob er alleine wohne. Charles besuchte kein anderes Haus, nur unseres, und bot mehrere Dienstleistungen an, darunter Gartenpflege und Schädlingsbekämpfung. Charles wusste von unserem Problem mit den Fledermäusen, etwas, das ich auf Facebook gepostet hatte, was mich alarmierte. Charles zeigte viel Interesse an unserem Hund und stellte viele Fragen über seine Größe und sein Verhalten, was Alex zunächst nur als Angst vor Hunden deutete. Nachdem er ihm eine kurze Tour durch den Garten gegeben hatte, ging Charles. Ich erkannte, dass es derselbe Mann war, der mir Nachrichten geschifft hatte, und erzählte es Alex, der sehr besorgt wurde, besonders wegen der detaillierten Fragen, die Charles zu unserer Wohnsituation stellte. Charles tat so, als würde er uns nicht kennen und nichts über das Haus wissen, als wäre er nur zufällig da, um seine Dienste anzubieten. Es machte mir große Angst zu realisieren, dass mein Auto in der Einfahrt stand. Es sah also so aus, als wäre ich allein zu Hause. Ich zögerte, die Polizei einzuschalten, aus Angst überzureagieren. Das alles ist erst vor kurzem passiert und ich hoffe, nie wieder von ihm zu hören. Sollte aber noch etwas passieren, werde ich die Geschichte definitiv aktualisieren.
Es war schon dunkel, als ich endlich meine Sachen gepackt und das Gebäude verlassen hatte. Der Parkplatz war fast leer. Nur ein paar Autos standen vereinzelt unter dem schwachen gelben Licht. Ich ging auf mein Auto zu, als mein Handy klingelte. Eine Snapchat-Benachrichtigung. Ich öffnete sie gedankenlos und mein Magen verkrampfte sich. Es war ein Foto von meinem Auto, von der Seite aufgenommen. Der Winkel ließ vermuten, dass die Person, die das Foto gemacht hatte, ganz in der Nähe gewesen war. Das Bild war dunkel, körnig, aber es war eindeutig mein Auto, mein alter Kleinwagen mit der eingedrückten Tür. Unter dem Foto stand eine kurze Nachricht. Vergiss nicht, auf den Rücksitz zu schauen. Ich blieb abrupt stehen. Meine Augen huschten über den Parkplatz, suchten nach Bewegung, nach einer Gestalt, nach jemandem, der das Foto gemacht haben könnte. Der Parkplatz war dunkel, körnig, aber es war eindeutig mein Auto, mein alter Kleinwagen mit der eingedrückten Tür. Unter dem Foto stand eine kurze Nachricht. Vergiss nicht, auf den Rücksitz zu schauen. Ich blieb abrupt stehen. Meine Augen huschten über den Parkplatz, suchten nach Bewegung, nach einer Gestalt, nach jemandem, der das Foto gemacht haben könnte. Der Parkplatz erstreckte sich vor mir, größtenteils leer, nur einige Fahrzeuge standen weiter entfernt. Die Straße dahinter war ruhig. Ich sah noch einmal auf die Nachricht. Mein erster Gedanke war, dass es ein Scherz sein musste, jemand, der mich ärgern wollte. Viele kannten mein Auto, vielleicht hatte ein Kommilitone mich gesehen und gedacht, es wäre lustig, mich zu erschrecken. Aber irgendetwas daran passte nicht. Ein Scherz hätte normalerweise Emojis oder einen zusätzlichen Kommentar enthalten. Hier war es nur das Foto und diese Worte. Ich drehte mich zum Gebäude um, mein Puls beschleunigte sich. Die sicherere Option war, zurückzugehen. Ich würde jetzt nicht allein zu meinem Auto gehen. Im Inneren waren die Flure fast leer. Ein paar Studierende standen in der Nähe des Snackautomaten herum, aber ich ging direkt zum Empfangsschalter, an dem gewöhnlich ein Sicherheitsbeamter saß. Ich hatte ihn schon mal gesehen, ein älterer Mann mit müdem Blick, der nachts seine Runden drehte. Er war nicht am Schalter, aber nach einem Moment sah ich ihn am Ende des Gangs. »Hey«, sagte ich, leiser als beabsichtigt. Er drehte sich um und hob eine Augenbraue. Ich zögerte, bevor ich ihm mein Handy zeigte. Ich habe gerade diese Nachricht bekommen, das ist mein Auto. Er trat näher heran, um auf den Bildschirm zu schauen. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich kaum, aber nach einem Moment nickte er. Wo steht dein Auto? Auf dem hinteren Parkplatz, antwortete ich, in der Nähe vom Lichtmast, etwas abseits.
Er sah in Richtung Ausgang und dann wieder zu mir. Willst du, dass ich dich begleite? Ich atmete aus und merkte erst jetzt, wie sehr sich mein Brustkorb verkrampft hatte. Ja, bitte. Wir gingen gemeinsam durch das Gebäude und ich fühlte mich etwas sicherer mit jemandem an meiner Seite. Doch je näher wir den Türen kamen, desto mehr kehrte die Angst zurück. Was glaubst du, was das ist? Fragte ich, bemüht, ruhig zu klingen. Ein Scherz? Der Sicherheitsmann zuckte mit den Schultern. Könnte sein, die Leute machen manchmal Blödsinn. Aber es war gut, dass du nicht allein hingegangen bist. Draußen war die Luft kühler als zuvor. Der Parkplatz lag still vor uns. Die Reihen parkender Autos standen im Schatten. Mein Wagen stand genau da, wo ich ihn abgestellt hatte, scheinbar unverändert. Aber jetzt wirkte er anders. Der Sicherheitsbeamte holte eine Taschenlampe hervor und schaltete sie ein. »Bleib hier«, sagte er. Dann ging er in Richtung meines Autos. Der Lichtstrahl schnitt über den Asphalt. Er leuchtete durch die Fenster, prüfte den Innenraum. Das Auto war leer, aber dennoch stellte sich mir die Gänsehaut auf, als ich auf den Rücksitz blickte, als würde ich erwarten, dort etwas zu sehen. »Nichts drin«, sagte der Sicherheitsmann und trat einen Schritt zurück. »Lass uns außen schauen.« Ich folgte ihm, während er das Auto umrundete, den Boden absuchte, unter das Fahrzeug blickte, sogar die Radkästen kontrollierte. Der Lichtstrahl der Taschenlampe beleuchtete kleine Kieselsteine, trockene Blätter, aber nichts Auffälliges. »Mach den Kofferraum auf«, bat er. Ich zögerte, aber entriegelte ihn. Er hob die Klappe und leuchtete hinein. Mein Rucksack, eine halbvolle Wasserflasche, ein paar Bücher, nichts weiter. »Alles sauber«, sagte er und schloss den Kofferraum wieder. Vielleicht war es wirklich nur ein Scherz. Jemand, der mein Auto kannte, wusste, dass ich heute Abend allein wäre und mich einfach erschrecken wollte. Doch dort zu stehen, in der Dunkelheit, ließ mich das Gefühl nicht los, dass uns jemand beobachtete. Das nächste Gebäude war fast komplett dunkel, nur ein paar Fenster leuchteten. Die Straße war noch immer leer, aber das Gefühl blieb.
Der Sicherheitsmann schien meine Unruhe zu bemerken. »Geh nach Hause«, sagte er. »Wenn nochmal was passiert, ruf die Sicherheit oder die Verwaltung an. Geh nicht allein raus.« Ich nickte und umklammerte meine Schlüssel fester. »Danke.« Er wartete, bis ich im Auto saß und die Türen verriegelte. Als ich den Schlüssel drehte, sprang der Motor mit einem Knurren an, das in der stillen Umgebung fast zu laut wirkte. Der Sicherheitsmann trat einen Schritt zurück und ließ mir Raum. Ich zwang mich, ruhig zu atmen. Es war nichts passiert, nur eine seltsame Nachricht. Da war nichts. Trotzdem lagen meine Hände angespannt am Lenkrad, während ich vom Parkplatz fuhr. Auf halber Strecke nach Hause bemerkte ich Scheinwerfer im Rückspiegel. Ein Auto war auf die Straße eingebogen und hielt konstanten Abstand. Ich sagte mir, es sei nichts, nur ein anderer Fahrer in dieselbe Richtung. Doch bei jeder Abbiegung blieb es hinter mir. Ich wechselte die Spur, fuhr etwas langsamer. Das Auto blieb bei mir. Mein Puls raste. Es konnte immer noch Zufall sein. Ich bog in eine ruhigere Straße ab. Die Scheinwerfer folgten mir. Ich schluckte. Vielleicht übertrieb ich, aber ich wollte kein Risiko eingehen. An der nächsten Ampel bog ich auf eine belebtere Straße ab, fuhr zu einer gut beleuchteten Tankstelle mit Leuten in der Nähe. Das Auto folgte mir noch einen Block weit und bog dann plötzlich in eine Seitenstraße ab. Ich atmete aus. Meine Hände schmerzten vom festen Griff um das Lenkrad. Wahrscheinlich nichts, wahrscheinlich nur Paranoia. Aber als ich noch einmal in den Rückspiegel sah, kroch die Angst wieder hoch. Ich wusste, dass der Rücksitz leer war. Ich hatte es überprüft, der Wachmann hatte es überprüft. Aber während der ganzen Fahrt konnte ich den Blick nicht davonlassen, in ständiger Erwartung, etwas oder jemanden zu sehen.
Als ich mein Wohnhaus erreichte, schmerzte mein Brustkorb vom Druck und mein Kopf dröhnte vor Erschöpfung. Ich verriegelte das Auto sofort, rannte ins Haus und schloss die Tür hinter mir ab. Ich machte nicht einmal das Licht an, bevor ich mein Handy nahm und meine Eltern anrief. Ich erzählte ihnen nicht alles, nur das Nötigste, dass mir jemand eine seltsame Nachricht geschickt hatte, dass ich nervös war, nach Hause zu kommen. Ich musste einfach ihre Stimmen hören, etwas Normales, etwas, das mir wieder Boden unter den Füßen gab. In dieser Nacht schlief ich kaum. Meine Träume waren unruhig, voller leerer Parkplätze, schemenhafter Gestalten knapp außerhalb meines Blickfeldes, Handy-Displays, die mit unbekannten Nachrichten aufleuchteten. Am nächsten Tag sorgte ich dafür, nicht bis spät zu bleiben. Ich parkte näher am Haupteingang. Ich erzählte ein paar Freunden, was passiert war. Einige lachten, meinten, es sei nur ein dummer Scherz. Andere wirkten besorgter. »Sei vorsichtig«, sagte einer. »Die Leute sind seltsam.« Ich begann, den Rücksitz jedes Mal zu überprüfen, wenn ich ins Auto stieg, nur für den Fall. Wochen vergingen, keine weiteren Nachrichten, keine Fotos mehr. Anfangs war ich noch angespannt, wartete, dass etwas passierte. Aber langsam begann ich, mich wieder zu entspannen. Vielleicht war es wirklich nur eine einmalige Sache, irgendein Idiot, der es witzig fand. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, mich zu fragen, wer dieses Foto gemacht hatte. Manche sagten, es hätte einer der Scherzbolde vom Campus sein können, der einfach nur sehen wollte, wie Leute reagieren. Andere dachten etwas Schlimmeres. Dass mich vielleicht jemand beobachtet hatte, etwas geplant hatte, es ich aber aus irgendeinem Grund anders überlegte. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber ich habe nach Einbruch der Dunkelheit nie wieder hinten auf dem Parkplatz geparkt. Und ich habe nie wieder vergessen, den Rücksitz zu überprüfen.
Ich hätte nie gedacht, dass meine Obsession mit Snapchat mich an den Rand des Verschwindens bringen könnte. Alles begann nach einer schweren Trennung. Ich stürzte mich in soziale Netzwerke, nur um mich abzulenken. Eines Nachts erhielt ich eine Freundschaftsanfrage von jemandem namens Baby_Doll94.
Ihr Profil war süß, blond, hübsch, viele Selfies am Pool. Nichts Verdächtiges. Wir fingen an zu chatten. Sie war nett, unkompliziert. Sie scherzte, schickte zufällige Fotos, manchmal von ihrem Kaffee, manchmal von ihren Füßen, die von einer Sonnenliege baumelten. Gelegentlich erwähnte sie, wie einsam sie sich fühlte. Nicht auf dramatische Weise, nur Bemerkungen wie: Die Nächte sind immer am schlimmsten, wenn man allein ist. Am Anfang maß ich dem keine große Bedeutung bei. Aber nach Wochen des Umhertreibens nach meiner Trennung tat mir ihre Aufmerksamkeit gut. Es war schön, sich gemocht zu fühlen. Wir schrieben jeden Tag. Sie fragte nach meiner Arbeit, welche Musik ich mochte, meine Lieblingsrestaurants. Ich begann, mich auf ihre Nachrichten zu freuen. Es fühlte sich echt an. Mit der Zeit wurden unsere Gespräche persönlicher. Sie sagte, sie möge Dating-Apps eigentlich nicht besonders. Sie ziehe es vor, Menschen auf natürlichere Weise kennenzulernen. Ich lachte und sagte, dass Snapchat nicht gerade traditionell sei. Sie antwortete nur mit einem zwinkernden Emoji. Eines Nachmittags sagte sie, sie wohne ganz in der Nähe. Das machte mich hellhörig. Sie nannte ein Viertel, etwa 15 Minuten von meinem entfernt, und meinte, sie sei gerade erst dorthin gezogen. Sie erzählte, dass sie noch niemanden kenne und gerne mal etwas unternehmen würde. Es klang locker, natürlich. Ich stellte sie mir als Studentin von einer nahegelegenen Uni vor, die einfach nur neue Freunde finden wollte. Ein paar Tage später schickte sie eine Nachricht: Komm heute Abend vorbei, nur wir zwei. Sie schickte mir eine Adresse und fügte hinzu: Ich bin allein. Ich zögerte, aber nur für einen Moment. Sie hatte mir wochenlang Fotos geschickt. Nichts an ihr wirkte unecht. Und ich hatte es satt, nur zu schreiben. Ich wollte sie persönlich sehen. Ich griff nach meinen Schlüsseln und fuhr los. Ich fuhr mit meinem alten Auto durch leere Straßen. Die Fahrt dauerte etwa 15 Minuten. Das Viertel war ruhig, zu ruhig. Die Häuser sahen alt und heruntergekommen. Die Straßenlaternen warfen kaum Licht auf den rissigen Asphalt. Als ich die Adresse erreichte, zog sich mein Magen zusammen. Das Haus vor mir war nicht das, was ich erwartet hatte.
Der Zaun war rostig und schief. Die Farbe blätterte von den Wänden. Die Fenster waren mit dicken Vorhängen verhangen, die jede Sicht nach innen blockierten. Es wirkte verlassen. Sie hatte gesagt, sie habe ein gemütliches Zimmer, einen guten Ort zum Leben. Das hier passte nicht. Ich blieb einen Moment im Auto sitzen und zögerte. Dann nahm ich mein Handy und schrieb: Ich bin da. Keine Antwort. Eine Minute verging, dann noch eine. Meine Finger schwebten über dem Bildschirm, unsicher, ob ich gehen sollte. Dann kam eine Snapchat-Benachrichtigung. Es war ein Foto. Mir stockte der Atem. Es war dasselbe Haus, aber das Bild war von hinten aufgenommen und ich war darauf zu sehen, wie ich auf der Veranda stand. Jemand war an der Tür. Ich drehte mich sofort um, das Herz hämmerte in meiner Brust. Nichts, nur die dunkle, leere Veranda. Ein plötzlicher Schlag traf mich am Kopf. Die Welt kippte. Mein Blick verschwamm, während ich auf die Knie sank. Es dröhnte in meinen Ohren. Schritte kamen schnell näher. Packt ihn! Hände griffen nach meinen Armen. Ich versuchte, mich zu wehren, mich zu drehen, aber mein Körper war schwer. Alles drehte sich. Stimmen flüsterten, klangen aber weit entfernt. »Das ist nicht der Richtige«, sagte jemand. »Was heißt das?«, entgegnete eine andere Stimme. »Verdammt!« Jemand packte meinen Arm fester. Meine Beine gaben nach. Die Dunkelheit verschlang mich. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war. Als ich aufwachte, war ich nicht mehr am selben Ort. Mein ganzer Körper schmerzte, mein Kopf pochte. Der Boden unter mir war kalt und rau, vielleicht Beton. Meine Handgelenke brannten, gefesselt. Mein Mund war trocken. Wieder Schritte, Stimmen, aber gedämpft. »Das ist nicht der Richtige. Sollen wir ihn loswerden?« Der Rest verschwamm. Ein stechender Schmerz in der Seite. Das Gefühl, gezogen zu werden. Eine Tasche, dann nichts. Mein Handy wurde später gefunden, weggeworfen in einem Müllcontainer Kilometer entfernt. So konnte die Polizei es mit mir in Verbindung bringen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon verschwunden. Ich gelte immer noch als vermisst. Meine Freunde suchen weiterhin nach mir. Meine Familie hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Einige haben begonnen, Zusammenhänge zu erkennen und glauben, dass das kein Zufall war. Andere Menschen sind in dieser Gegend verschwunden, angelockt von Fake-Profilen und leeren Versprechungen. Niemand weiß, was mit ihnen geschieht. Vielleicht bin ich noch irgendwo, vielleicht auch nicht. Alles, was ich weiß, ist, ich wollte nur eine Ablenkung. Und sie hat mich alles gekostet.
Letztes Jahr brauchte ich dringend einen neuen Laptop. Ich benutzte täglich einen Computer für die Schule und manchmal auch für die Arbeit. Er war ein sehr wichtiger Teil meines Alltags. Mein alter Laptop war veraltet und sehr langsam. Ich hatte lange gespart, um mir einen neuen leisten zu können. Mein Bruder sagte mir, ich solle bei Facebook Marketplace nachsehen. Also tat ich das eines Abends und begann nach Laptops zu suchen. Ich wollte einen, der neuer und leistungsfähiger war. Nach mehreren Tagen der Suche und vieler Recherchen fand ich einen, der wie ein echtes Schnäppchen aussah. Ich überprüfte das Angebot noch einmal schnell und entschied, dass es die richtige Wahl für mich war. Dann schrieb ich dem Verkäufer eine Nachricht. Er antwortete schnell. Er hieß Jack. Als ich mit ihm sprach, sagte er, wir könnten uns am nächsten Tag am Nachmittag treffen, nach seiner Arbeit. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei, den Laptop zu kaufen. Solange er gut funktionierte, würde ich den vollen Preis zahlen, also $1,800 in bar. Ich wusste, dass das viel günstiger war als der Ladenpreis und dachte, ich würde ein tolles Angebot machen. Jack stimmte zu und wir verabredeten uns für den nächsten Tag nach seiner Arbeit. Es gab ein kleines Einkaufszentrum in meiner Stadt und wir beschlossen, uns auf dem Parkplatz zu treffen, in einer ruhigeren Ecke. Es war ein Ort, der normalerweise gut besucht war, aber wir wählten eine abgelegenere Stelle des Parkplatzes. Mein Bruder beschloss, mich zu begleiten, damit ich nicht allein war, und wir kamen pünktlich um 14 Uhr an. Ich glaube, wir waren sogar ein bisschen früher dort. Wir warteten. Ich hatte Jack geschrieben, wann wir losfuhren, und er meinte, er sei auch schon unterwegs. Als er noch nicht auftauchte, dachte ich, er habe sich einfach verspätet oder sei noch bei der Arbeit aufgehalten worden. Mein Bruder und ich blieben im Auto sitzen und unterhielten uns, während wir warteten. Die Zeit verging und wir begannen, uns Sorgen zu machen. In dem abgelegenen Teil des Parkplatzes, wo wir uns treffen sollten, war niemand zu sehen und Jack war schon mehr als 10 Minuten zu spät. Ich schrieb ihm eine Nachricht, in der ich ihm genau sagte, wo wir waren und fragte, wo er sei. Wir warteten weiter, aber er antwortete nicht. Fast eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit sah ich, dass Jack meine Nachricht gesehen hatte, aber er schrieb nichts zurück. Enttäuscht beschlossen mein Bruder und ich, wieder nach Hause zu fahren. Mein Bruder vermutete, Jack habe vielleicht gemerkt, dass der Laptop mehr wert war, als er verlangte, oder etwas in der Art. Wir kehrten nach Hause zurück, wo wir mit unseren Eltern wohnten, wenn wir nicht in der Schule waren. Unsere Eltern waren bei der Arbeit, also waren wir allein. Nachdem wir angekommen waren, sah ich noch einmal bei Facebook Marketplace nach, aber es schien, als hätte Jack mich blockiert und alles war verschwunden. Das machte mich wirklich traurig. Danach begann ich, wieder nach anderen Laptops zu suchen, versuchte neu anzufangen.
Ich war in meinem Zimmer, als plötzlich mein Bruder hereingerannt kam. Er sagte, er habe ein Geräusch am hinteren Fenster gehört und dann einen Mann draußen gesehen. Wir gingen hinaus, um nachzusehen, und genau in dem Moment hörten wir, wie die Hintertür geöffnet wurde. Es war erst 3 Uhr und unsere Eltern kamen normalerweise erst nach 5 nach Hause, aber wir waren uns sicher, dass es wahrscheinlich der Mann war, den mein Bruder gesehen hatte. Wir rannten zurück in mein Zimmer und schlossen schnell die Tür hinter uns. Wir legten unsere Ohren an die Tür, um besser hören zu können. Jemand bewegte sich definitiv im Haus. Mein Zimmer war am Ende des Flurs und die Person schien nicht weit entfernt zu sein. Ich flüsterte meinem Bruder zu und fragte, was wir tun sollten. Er flüsterte zurück, dass er die Polizei rufen würde und holte sein Handy heraus. Aber genau in dem Moment hörten wir Schritte, die auf uns zukamen. Wir versuchten, so leise wie möglich zu sein. Mein Bruder hatte noch nicht gewählt, weil wir Angst hatten, ein Geräusch zu machen. Der Unbekannte ging langsam den Flur entlang und betrat dann eines der Zimmer. Mein Bruder flüsterte mir zu, dass er glaubte, der Mann sein Zimmer gegangen war. Da hatte ich eine Idee. Ich flüsterte ihm dringend zu, dass wir fliehen müssten, und zeigte auf mein Fenster. Ich rannte hin und versuchte, es so leise wie möglich zu öffnen. Unser Haus hatte nur ein Stockwerk, also konnten wir, wenn wir es nach draußen schafften, weglaufen und Hilfe holen. Beim Öffnen machte das Fenster ein lautes Geräusch. Genau in dem Moment hörten wir, wie die Person aus dem Zimmer meines Bruders kam und den Flur entlang in Richtung meines Zimmers ging. Ich kletterte schnell aus dem Fenster und mein Bruder folgte mir. Gerade als er hinauskletterte, hörte ich, wie meine Zimmertür geöffnet wurde. Wir sahen nicht zurück. Wir rannten direkt zum Haus unserer Nachbarn auf der anderen Straßenseite. Wir kannten sie gut und wussten, dass es ein sicherer Ort war. Zum Glück waren sie zu Hause. Wir versteckten uns in ihrer Garage und riefen von dort aus die Polizei.
Als die Polizei eintraf, war der Mann immer noch in unserem Haus, versteckt im Keller. Es stellte sich heraus, dass es derselbe Mann war, Jack, der mir angeblich den Laptop verkaufen wollte. Er war tatsächlich zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums gewesen wie wir, getarnt zwischen den anderen Autos. Dann war er uns unbemerkt bis nach Hause gefolgt und hatte versucht einzubrechen, vermutlich in der Hoffnung, das Bargeld zu stehlen, das ich für den Laptop dabei hatte. Das war die einzige Erklärung, die mir für sein Verhalten einfiel. Nach diesem Vorfall beschloss ich, Facebook Marketplace nie wieder zu benutzen.
Ich war an der Uni und nach den Prüfungen beschlossen wir, eine kleine Party in einem nahegelegenen Club zu feiern. Nichts Wildes, einfach nur eine Möglichkeit, nach dem Stress zu entspannen. Ich blieb länger draußen, als ich geplant hatte, und fuhr schließlich nach Mitternacht nach Hause. Die Straßen waren größtenteils leer, nur ein paar Scheinwerfer in der Ferne und ab und zu ein nächtlicher Jogger. Als ich auf den Parkplatz hinter meinem Wohnhaus fuhr, verspürte ich eine gewisse Erleichterung. Zu Hause fühlte sich immer sicher an. Ich stellte den Motor ab, nahm meine Tasche und ging hinein, ohne viel nachzudenken. Kaum war ich in meinem Zimmer, noch dabei, mir die Schuhe auszuziehen, vibrierte mein Handy. Eine Snapchat-Benachrichtigung. Das war nicht ungewöhnlich, ich hatte den ganzen Abend Nachrichten von Leuten auf der Party bekommen. Aber als ich sie öffnete, zog sich mir der Magen zusammen. Es war ein Foto meines Autos, aufgenommen unter dem Licht der Laterne auf dem Parkplatz. Kein Text, nur zwei Worte. Bis später. Ich erstarrte. Ich hatte niemandem Neuem meine Adresse gegeben. Das bedeutete, dass die Person mich nach Hause verfolgt hatte. Ich überprüfte schnell den Benutzernamen, aber es war einer dieser generischen Accounts, kein Profilbild, kein Name, den ich kannte. Ich ließ in Gedanken die ganze Menge im Club Revue passieren. Es waren viele Leute da, ich hatte mit einigen gesprochen, aber niemand war mir besonders seltsam vorgekommen. Trotzdem, das war kein Scherz eines betrunkenen Freundes. Der Winkel des Fotos, der Zeitpunkt, das bedeutete, jemand hatte gewartet, beobachtet. Ich schloss alle Türen ab, überprüfte zweimal die Fenster und setzte mich mit dem Handy in der Hand auf das Bett. Ich wollte es ignorieren, so tun, als sei es nichts, aber mein Instinkt sagte etwas anderes. Ich machte einen Screenshot der Nachricht und blockierte den Account. Dann schaltete ich die Benachrichtigungen aus und zwang mich zum Schlafen, auch wenn es Stunden dauerte, bis ich endlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte ich immer noch unruhig auf. Ich sagte mir, es müsste ein Zufall gewesen sein, vielleicht jemand von der Uni, der mein Auto erkannt hatte. Und trotzdem, als ich zum Parkplatz ging, ertappte ich mich dabei, wie ich mich umsah, die geparkten Autos und die nahen Fenster absuchte, ob jemand mich beobachtete. Nichts schien ungewöhnlich, aber das Gefühl blieb. Als ich auf dem Campus ankam, war ich fast überzeugt, dass ich übertrieben hatte. Doch dann klingelte mein Handy erneut. Wieder Snapchat. Ich zögerte, bevor ich es öffnete. Es war wieder ein Foto meines Autos, diesmal auf dem Campus geparkt. Die Bildunterschrift lautete: Schönes Auto. Meine Hände wurden kalt. Das war kein Zufall. Wer auch immer es war, hatte mich von zu Hause bis zur Uni verfolgt. Sie waren nah genug, um das Foto zu machen, ohne dass ich es bemerkte. Meine Augen suchten den Parkplatz ab, versuchten jemanden auszumachen, der herumlungerte, aber es waren zu viele Leute da. Studierende, die zwischen Kursen umherliefen, neben ihren Autos standen, auf ihre Handys starrten. Niemand fiel auf. Ich zwang mich zur Ruhe. In Panik zu geraten würde nicht helfen. Stattdessen ging ich direkt zum Sicherheitsbüro des Campus. Drinnen sah ein gelangweilt wirkender Wachmann von seinem Schreibtisch auf. Ich erklärte ihm die Situation, zeigte ihm die Screenshots und hoffte auf irgendeine Art von Beruhigung. Stattdessen runzelte er die Stirn und schüttelte den Kopf. Wir können anonyme Accounts nicht zurückverfolgen. Viel können wir nicht tun, außer dir zu raten, vorsichtig zu sein. Vorsichtig? Als ob ich das nicht schon wäre. Frustriert, aber bemüht, logisch zu bleiben, ging ich zur Polizeiwache. Ich erstattete Anzeige, zeigte ihnen die Nachrichten und erklärte alles so gut ich konnte. Sie hörten zu, nickten, machten sich Notizen, aber letztlich war ihre Antwort nicht viel besser als die der Campussicherheit. Im Moment liegt keine direkte Bedrohung vor. Wenn sich etwas zuspitzt, sag uns Bescheid. Bis dahin, bleib wachsam. Das war alles, was sie tun konnten. Ich traf alle Vorsichtsmaßnahmen, die mir einfielen.
Ich begann, mein Auto jeden Tag an einem anderen Ort zu parken, ohne Routinen zu wiederholen. Ich bat einen Freund, mich zu den Kursen zu begleiten. Ich hörte auf, nachts allein auszugehen, selbst für schnelle Besorgungen. Aber gerade als ich anfing, das Gefühl zu bekommen, wieder ein wenig Kontrolle zu haben, kam eine weitere Nachricht. Du kannst dich nicht so leicht vor mir verstecken. Mein Magen krampfte sich zusammen, als ich das las. Sie wussten, dass ich versuchte, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das war nichts Zufälliges, es war gezielt. Als ob sie wollten, dass ich wusste, dass ich beobachtet werde. Die Polizei hatte mir geraten, nicht zu antworten, auf keinen Fall zu interagieren. Und ich hatte mich bemüht, mich an diesen Rat zu halten. Aber es zu ignorieren, machte es nicht einfacher. Jedes Mal, wenn mein Handy vibrierte, raste mein Puls. Ich bereitete mich auf eine weitere Nachricht vor, eine weitere Erinnerung daran, dass da draußen jemand war, der sich auf mich konzentrierte. Ich begann, Dinge zu sehen. Oder zumindest glaubte ich das. Ein Auto hinter mir, das dieselben Abbiegungen machte, stets mit genau genug Abstand, um nicht sicher zu sein, ob es mir folgte. Manchmal bog es im letzten Moment ab und ich sagte mir, ich bilde es mir ein, es sei nur Paranoia. Aber war es das? Oder verlor ich allmählich das Gefühl dafür, was real war und was nicht?
Die Ungewissheit war schlimmer als alles andere. Ich wusste nie, ob ich wirklich allein war. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich überprüfte immer wieder die Jalousien, lauschte auf Geräusche draußen. Ich fühlte mich verrückt, zuckte bei nichts zusammen. Aber dann etwas. Ein paar Scheinwerfer, reglos, am Ende meiner Straße. Ich erstarrte am Fenster, atmete kaum. Das Auto bewegte sich nicht, es schien nicht eingeschaltet zu sein, wie jemand, der sein Handy checkte. Es war zu regungslos, es beobachtete. Ich nahm mein Handy und rief die Polizei, flüsterte, obwohl ich wusste, dass sie mich nicht hören konnten. In dem Moment, in dem ich auf Wählen drückte, blinkten die Scheinwerfer auf und plötzlich fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit davon. Als der Streifenwagen ankam, war die Straße leer. Keine Zeugen, keine Beweise, nur mein Wort gegen das Nichts. Der Beamte nahm meine Aussage auf, aber er schien nicht überzeugt. Sind Sie sicher, dass da nicht nur jemand kurz geparkt hat? Ich wollte schreien. Wie sollte ich das alles beweisen? Wie sollte ich Ihnen klarmachen, dass es nicht nur in meinem Kopf war? Aber meine Nachbarn hatten nichts bemerkt und ohne Beweise war ich nur ein weiteres nervöses Mädchen, das wegen Schatten die Polizei rief. Ich dachte darüber nach, es meinen Eltern zu erzählen, aber was konnten sie tun? Sie waren Stunden entfernt. Wenn ich es ihnen sagte, würden sie sich nur Sorgen machen, aber mich trotzdem nicht beschützen können. Also behielt ich alles für mich. Ich fühlte mich gefangen, hilflos und einsamer denn je. Monate vergingen, keine weiteren Nachrichten, keine seltsamen Autos, niemand, der herumlungerte. Es hätte eine Erleichterung sein sollen, aber das war es nicht. Die Stille fühlte sich nicht wie Sicherheit an, sie fühlte sich wie Warten an. Die Polizei hatte nie etwas gefunden. Der Snapchat-Account war verschwunden. Wer auch immer es war, hatte entweder das Interesse verloren oder jemand anderen gefunden, auf den er sich fixieren konnte. Meine Freunde sagten mir, ich hätte mich wahrscheinlich grundlos erschreckt, dass es nur ein Idiot war, der einen dummen Streich spielte. Vielleicht hatten sie recht, vielleicht hatte ich überreagiert. Aber selbst jetzt fühle ich mich nicht sicher. Ich überprüfe jede Nacht zweimal die Schlösser. Ich parke nie zweimal am selben Ort. Ich sorge dafür, nicht zu lange allein zu sein. Vielleicht ist die Gefahr vorbei. Vielleicht war sie nie real. Oder vielleicht ist sie immer noch da draußen, beobachtet mich, wartet darauf, dass ich die Deckung fallen lasse.
Als ich 16 war, fing ich an einer sehr strengen und angesehenen Privatschule an. Ich war schon immer ein bisschen anders. Mein Humor ist düster und meine Gewohnheiten sind eigenartig, was die meisten Menschen eher abschreckt. Ich hatte mich daran gewöhnt, den Kopf unten zu halten und mich mit den Brocken an Gesellschaft zufrieden zu geben, die man mir anbot, auch wenn dieser Ansatz mich oft zu Fehlern brachte. Nach ein paar Tagen, in denen ich allen aus dem Weg ging, erhielt ich eine Folgeanfrage auf Instagram von einem charmanten Jungen aus der Schule, Bryce. Es dauerte nicht lange, bis mir eine Klassenkameradin eine Direktnachricht schickte. »Du und Bryce, seid ihr zusammen?« Das verwirrte mich. Ich schrieb Bryce und schickte ihm einen Screenshot der Nachricht. »Was soll das?« fragte ich.
Haha, ich habe ihr gesagt, wir wären ein Paar, war nur ein Scherz, antwortete er. Misstrauisch drängte ich meine Klassenkameradin auf weitere Details. Es stellte sich heraus, dass Bryce völlig übertrieben hatte und ihr erzählt hatte, wir seien heimlich zusammen. Ich konnte es nicht begreifen. Er war ein Jahr älter und sehr beliebt. Warum sollte er lügen? Trotzdem fühlte ich mich geschmeichelt und beschloss, es auf sich beruhen zu lassen. Bryce und ich begannen ständig über Instagram zu schreiben. Er war süß, lustig und überraschend unkompliziert. Nach einer Weile fing auch sein Freund Jordan an, mir zu schreiben. Die beiden luden mich ein, ihrer Discord-Gruppe beizutreten. Ich zögerte, es wäre das erste Mal, dass ich mit Bryce per Stimme sprach, aber schließlich sagte ich zu. Kaum war ich beigetreten, rief Bryce laut: Hey, Jordans Freundin ist da! Ich lachte nervös und unbeholfen. Ich versuchte sie zu fragen, wie es ihnen ging, aber sie ignorierten mich und begannen über ekelhafte und zutiefst verstörende Dinge zu sprechen. Die Art von Themen, die man nur in den dunkelsten Ecken des Internets findet. Das meiste kam von Bryce. Jordan sagte ihm, er solle aufhören, er solle die Tabs schließen. Mir wurde schon vom Zuhören übel. Am nächsten Tag in der Schule goss Bryce mir heißen Kaffee über den Kopf, während ich mich über mein Schließfach beugte. Er murmelte eine Entschuldigung, aber sie wirkte gezwungen. Danach warf er mir jedes Mal, wenn wir uns begegneten, einen kalten, unheimlichen Blick zu, bevor er schnell wegsah. Wenn er mit Jordan zusammen war, rief Bryce alberne Dinge wie »Hey, da ist Jordans Freundin!« Schließlich hatte ich genug und schrie ihn an. »Ich bin nicht seine Freundin, hör endlich auf!« Und da geriet alles außer Kontrolle. Bryce schickte mir eine Flut gewalttätiger und wütender Nachrichten über Instagram. Er klang völlig durchgedreht und ich begann, echte Angst zu verspüren. Nick sagte mir etwas, das mir den Magen umdrehte. Er erzählte mir, dass Toby ernsthafte Wutprobleme hatte und berichtete von einer verstörenden Geschichte aus dem Vorjahr. Offenbar hatte Toby sich in ein Mädchen verguckt, das dann die Schule wechselte. Als sie ging, verlor Toby die Kontrolle. Er schleuderte einen armen Jungen auf einen Tisch, schnappte sich einen Bleistift und stach ihm direkt in die Hand.
Ich war entsetzt. Ich konnte nicht glauben, dass ich versucht hatte, mit jemandem befreundet zu sein, der so instabil war. Nick erklärte, dass Toby mich nur Nicks Freundin nannte, um mich zu ärgern, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es war kein Scherz, es war seine Art, sich zu amüsieren. Leute verletzen, sie sich winden sehen. Das war sein Ding. Ein paar Tage später war ich auf dem Weg zur Turnhalle, als mein Freund Jason mich aufhielt. Er sagte, meine Haare sähen heute schön aus. Ich lächelte und bedankte mich, aber dann hörte Toby es. »Nick, Mann, warum sagst du ihr nicht selbst, dass sie schöne Haare hat?« schrie Toby laut genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nick versuchte mitzumachen und murmelte etwas Unbehagliches, aber bevor er mehr sagen konnte, mischte sich Tobys Clique ein. Sie begannen mich zu beleidigen, lachten und machten grausame Bemerkungen. Ich zeigte ihnen eine obszöne Geste und rannte zur Turnhalle, um eine Szene zu vermeiden. Aber Toby war noch nicht fertig. Er rannte mir hinterher und schrie, »Hey, findest du nicht, dass es unhöflich ist, sich nicht zu bedanken? Ich weiß, dass du es gehört hast.« Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter und wütender. Plötzlich stürzte er sich auf mich, versuchte mich gegen die Wand zu drängen. Mein Herz raste, als ich mich gerade noch rechtzeitig in die Umkleidekabine rettete. Jason folgte mir, blass. »Geht's dir gut?« flüsterte er. »Toby ist immer noch draußen. Er murmelt komische Sachen, Sachen über dich.« Ich konnte es nicht begreifen. Was hatte ich getan, dass er mich so sehr hasste? Warum war er so entschlossen, mir Angst einzujagen? Ich bekam keine Gelegenheit, es herauszufinden, denn eine Lehrerin kam herein und begleitete mich ins Büro. Sie entschuldigten sich, dass sie es so weit hatten kommen lassen und versicherten mir, dass Toby nicht zurück zur Schule kommen würde. Anscheinend hatten sie sein Schließfach durchsucht und genug gefunden, um endlich einzugreifen. Anfangs waren die Einzelheiten vage, aber die Gerüchte verbreiteten sich schnell. Was ich später erfuhr, war, dass Tobys Schließfach nicht nur verdächtig war, es war beängstigend. Die Lehrer fanden Rollen von Klebeband, Kabelbinder, mehrere Messer, ein aufgerolltes Seil und eine Tüte voller zerbrochener Glasscherben. Niemand wusste genau, was er vorhatte, aber allen lief es eiskalt den Rücken hinunter. Und die Vorstellung, dass ich sein Ziel hätte sein können, ließ mich nicht mehr los.
Der letzte Schlag kam, als ich eine letzte Nachricht von ihm auf Instagram erhielt. Sie war kurz, aber sagte alles. Ich hätte mein Messer mitnehmen sollen. Du wärst nicht bis in die Umkleide gekommen, wenn ich das getan hätte.
Ich war gelangweilt, scrollte einfach durch die Beiträge meiner Freunde und sah mir Nachrichten online an. Ich hatte Lust, etwas anderes zu sehen, also beschloss ich, in den Kauf- und Verkaufsbereich zu schauen, um zu sehen, ob es dort etwas Interessantes gab. Einmal hatte ich ein Handy über einen Online-Marktplatz gekauft, was ein gutes Angebot war. Also dachte ich, warum nicht sehen, was jetzt angeboten wird? Es gab das Übliche: Autos, Handys, Computer und ein paar andere Dinge, die eigentlich niemand wirklich braucht. Dann blieb mein Blick an einer Anzeige für einen kostenlosen Fernseher hängen. Der Fernseher sah ziemlich neu aus und tatsächlich hatte ich schon darüber nachgedacht, mir einen für mein Zimmer zuzulegen. Also klickte ich auf die Anzeige, um mehr zu erfahren. Ich wollte herausfinden, ob etwas mit dem Fernseher nicht stimmte, das erklären würde, warum er gratis war, oder ob er in einwandfreiem Zustand war. In der Anzeige stand, dass es sich um einen 50-Zoll-Fernseher handelte. Die Fotos zeigten ihn in einem Zimmer mit Teppichboden und eines zeigte den Bildschirm eingeschaltet, ein Beweis, dass er funktionierte. Die Verkäuferin, die sich Anna nannte, erwähnte, dass sie umziehe und den Fernseher nicht mitnehmen wolle, aber versicherte, dass er einwandfrei funktionierte. Die Anzeige war erst vor etwa einer Stunde veröffentlicht worden. Ich schrieb schnell eine Nachricht und fragte, ob der Fernseher noch verfügbar sei und teilte mit, dass ich ihn abholen könnte, sobald es ihr passe. Etwa 10 Minuten später antwortete Anna, dass der Fernseher noch da sei und ich ihn am nächsten Abend abholen könne. Wir verabredeten uns für 20 Uhr. Ich war aufgeregt wegen des Fernsehers, dachte, dass er einiges wert war und ich wollte sowieso einen haben. Am nächsten Tag schrieb ich Anna noch einmal, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Sie sagte, ich solle ihr einfach schreiben, wenn ich da sei und sie würde die Tür öffnen. Ich verbrachte den Tag bei der Arbeit, war kurz zu Hause und machte mich dann auf den Weg zu Annas Haus, um den Fernseher abzuholen. Ihre vorherige Nachricht war freundlich gewesen, was mir ein gutes Gefühl gab. Ich tippte ihre Adresse ins Handy und folgte der Karte. Es war eine kurze Fahrt, etwa 10 bis 15 Minuten von mir zu Hause entfernt. Die Gegend sah normal aus, etwas abseits vom Trubel der Stadt, mit Häusern auf recht großen Grundstücken. Dann bog ich in eine Straße ein, die mit einem Sackgassenschild endete. Das war sie. Der Weg endete in einer schmalen Einfahrt, die laut meinem Handy zu Annas Haus gehörte. Die Einfahrt führte zu einer Garage, die vom Haus getrennt war, mit einem alten Pickup davor. Ich fuhr die Einfahrt hinunter, weil ich dachte, das würde das Einladen des Fernsehers einfacher machen. Als ich geparkt hatte, schrieb ich Anna, dass ich angekommen sei. Sie antwortete sofort, lud mich ein, hereinzukommen und schrieb, der Fernseher stehe im Wohnzimmer und warte auf mich.
Als ich aus dem Auto stieg, fiel mir auf, wie dunkel alles war. Im Haus war kein Licht an. Es fühlte sich komisch an, aber ich schenkte dem nicht viel Beachtung und ging zur Haustür, die nicht verschlossen war. Innen war es komplett dunkel. Ich tastete nach einem Lichtschalter und nutzte schließlich die Taschenlampe meines Handys, um einen zu finden. Das Licht, das anging, war schwach, beleuchtete das alte, staubige Wohnzimmer nur dürftig. Kein Fernseher in Sicht. Unwohl fühlte ich mich weiter hinein, um mich etwas umzusehen. Es gab eine normale Küche, einen Flur, der nach hinten führte, ein weiteres Wohnzimmer und eine Treppe, die nach oben und unten führte. Kein Fernseher weit und breit. Die Stille und die seltsame Atmosphäre im Haus machten mir zu schaffen. Ich schrieb Anna erneut und fragte nach dem Fernseher und ob die Adresse stimmte. Während ich auf ihre Antwort wartete, wurde die Stille im Haus immer bedrückender und ich wollte einfach nur weg. Dann kam Annas Nachricht. Sie bestätigte die Adresse und schrieb, »Sorry, ich bin im Wohnzimmer im Obergeschoss.« Als Anna mir sagte, ich solle die Treppe hinaufkommen, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Warum hatte sie mich nicht persönlich empfangen? Warum wartete sie bis jetzt, um mir zu sagen, dass sie oben war? Trotz meiner Zweifel ging ich zur Treppe. Genau in diesem Moment hörte ich Schritte draußen, die sich der Haustür näherten. Die Fliegengittertür öffnete sich und dann fiel die Haustür ins Schloss. Ich hatte sie nicht richtig geschlossen. Ich sah noch einen Arm. Er sah aus wie der eines Mannes, aber ich konnte die Person nicht vollständig erkennen. Gleich danach hörte ich jemanden aus dem Keller hochkommen.
Ich ging nicht die Treppe hinauf. Stattdessen machte ich mich auf den Weg zur Rückseite des Hauses. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Als ich die Hintertür sah, zögerte ich nicht. Ich rannte hinaus in die Nacht. Der Garten war wild mit hohem Gras und Bäumen. Ich rannte zwischen ihnen hindurch, bis ich die Gärten der Nachbarn erreichte und versuchte, einen Weg zurück zur Straße zu finden, während ich das Haus mied. Aus sicherer Entfernung konnte ich mein Auto noch immer in Annas Einfahrt sehen. Mein Herz sackte mir in die Hose. Ich wusste, ich musste zurück, um es zu holen. Als ich auf mein Handy sah, hatte ich mehrere Nachrichten von Anna, in denen sie mich aufforderte, zurückzukommen und fragte, warum ich gegangen sei. Trotz meiner Angst näherte ich meinem Auto so leise wie möglich. Als ich bei der Einfahrt ankam, war alles unheimlich still. Ich rannte zu meinem Auto, nur um die Windschutzscheibe zerstört vorzufinden. Überall lagen Glassplitter. Während ich davonfuhr, warf ich einen schnellen Blick auf das Haus und sah einen Mann, der mich mit einem verstörenden Lächeln im Gesicht aus dem Fenster anstarrte. Zu Hause meldete ich den Vorfall und das Konto namens Anna. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass Anna nur eine Tarnung für den Mann im Haus war, Teil irgendeiner gefährlichen Falle. Was genau in diesem Haus vorging, bleibt ein Rätsel. Aber eines war klar, ich hatte Glück, da lebend rauszukommen.
Ich liebe es, mit Freunden ins Kino zu gehen, besonders abends, wenn ich mich endlich nach dem Unterricht entspannen kann. An diesem Tag hatten wir geplant, eine große Premiere zu sehen, einen dieser Filme, über die in den sozialen Medien schon seit einer Woche alle sprachen. Das Kino war voll, die Leute flüsterten aufgeregt, während sie sich auf ihren Sitzen niederließen. Wir fanden unsere Plätze ziemlich in der Mitte, mit perfektem Blick auf die Leinwand. Die Lichter wurden gedimmt, die Trailer liefen und bald begann der Film. Mitten im Film vibrierte meine Tasche. Normalerweise schaue ich im Kino nicht aufs Handy, aber aus irgendeinem Grund holte ich es heraus. Es war keine Textnachricht, sondern nur ein Foto. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was ich da sah. Es war ein Bild von mir, wie ich genau in diesem Moment dort saß, mein Gesicht vom Licht der Leinwand beleuchtet. Der Blickwinkel war leicht von oben und hinter mir. Jemand hatte das Foto aus ein paar Reihen hinter mir gemacht. Ich runzelte die Stirn und drehte mich leicht um zu sehen, ob einer meiner Freunde mir einen Streich spielte. Aber alle waren konzentriert auf den Film. Die Leute neben mir hatten nicht mal ihre Handys in der Hand. Ich blickte weiter nach hinten, aber bei dem schwachen Licht konnte ich nicht viel erkennen. Niemand schien eine Kamera in meine Richtung zu halten. Es musste doch einer meiner Freunde sein, oder? Ein harmloser Scherz. Ich beugte mich zu meiner Freundin neben mir und flüsterte, sehr witzig. Sie sah mich verwirrt an. Was? Ich zeigte ihr mein Handy. Sie blinzelte auf den Bildschirm und drehte sich dann um hinter uns zu schauen. Seltsam, murmelte sie. Ich überprüfte den Absender, kein Name, nur eine Nummer, die ich nicht kannte. Mein Magen zog sich ein wenig zusammen, aber ich versuchte es nicht zu ernst zu nehmen. Vielleicht machte sich jemand in der hinteren Reihe einen Spaß, vielleicht war es einfach nur ein dummer Zufall. Ich sperrte das Handy und versuchte mich wieder auf den Film zu konzentrieren, aber es gelang mir nicht. Meine Augen wanderten immer wieder zu den dunklen Reihen hinter mir. Ich fühlte mich angespannt und jedes Geräusch ließ mich leicht zusammenzucken. Das Kino, das mir vor ein paar Minuten noch gemütlich und aufregend vorgekommen war, wirkte plötzlich zu dunkel, zu voll, mit Leuten, die ich nicht richtig sehen konnte.
Der Film lief weiter und ich zwang mich hinzusehen. Die Minuten vergingen langsam. Wahrscheinlich übertrieb ich. Es war ja nur ein blödes Foto. Dann vibrierte mein Handy erneut. Ich zögerte, bevor ich hinsah. Meine Finger fühlten sich unbeholfen an, als ich den Bildschirm entsperrte. Noch ein Foto. Diesmal eine Nahaufnahme meines Gesichts. Der Winkel war tiefer, als hätte sich die Person nach vorne gelehnt, um es zu machen. Mein Kopf war leicht zur Seite gedreht, die Augen auf die Leinwand gerichtet. Darunter eine kurze Nachricht. Guter Film, oder? Ein kalter Druck breitete sich in meiner Brust aus. Ich klammerte mich ans Handy und versuchte ruhig zu atmen. Ich drehte den Kopf und suchte die Reihe hinter mir ab, aber es war sinnlos. Die Dunkelheit verschlang alles. Niemand hatte ein beleuchtetes Display. Ich wollte aufstehen, rausgehen, aber das schien mir albern. Was hätte ich sagen sollen? Dass jemand ein paar Fotos von mir gemacht hatte? Das war nicht illegal, nicht mal bedrohlich, aber es fühlte sich falsch an.
Ich schluckte und versuchte, mich in meinen Sitz zu kauern, plötzlich sehr bewusst darüber, wie sichtbar ich war, selbst in einem vollen Saal, selbst mit Freunden an meiner Seite. Ich hatte mich noch nie so bloßgestellt gefühlt. Als der Film vorbei war, beeilte ich mich nicht aufzustehen. Ich blieb sitzen und beobachtete die Leute, die zu den Ausgängen gingen. Mein Herz schlug heftig, während ich jedes Gesicht scannte, auf der Suche nach jemandem, der schuldig wirkte. Aber woher hätte ich das wissen sollen? Ich hatte keinen klaren Verdächtigen. Trotzdem fühlte es sich an, als würde ich versuchen, jemanden auf frischer Tat zu ertappen, obwohl ich nicht wusste, wer es war. Das Kino war schon fast leer, als ich ihn sah. Ein Typ in der Nähe des Ausgangs. Er sah mich nur für einen Moment an, dann wandte er schnell den Blick ab und ging schneller, fast rennend. Ich überlegte nicht lange, ich reagierte einfach. »Ich glaube, das ist er«, sagte ich zu meinen Freunden. Sie hoben sofort die Köpfe, folgten meinem Blick und wir rannten ihm nach. Aber der Gang draußen war voll mit Leuten, die aus anderen Sälen kamen, ein Chaos aus Körpern, die in verschiedene Richtungen strömten. Er glitt durch die Menge und war in wenigen Sekunden verschwunden. Ich blieb stehen, versuchte wieder zu atmen zu kommen, Frustration spannte sich in meiner Brust. Er war direkt da, so nah, und jetzt nichts. Ich holte mein Handy hervor und zeigte meinen Freunden die Screenshots. Sie sahen sie sich genau an, aber es brachte nicht viel. Die Bilder zeigten nur, dass mich jemand fotografiert hatte. Ich auf meinem Sitz. Keine Hinweise, kein Zusammenhang, nur der Beweis, dass mich jemand beobachtet hatte.
Eine meiner Freundinnen zögerte, bevor sie sprach. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen. Der Vorschlag ließ meinen Magen sich zusammenziehen. Aber sie hatte recht. Was, wenn er noch hier war? Was, wenn er draußen auf mich wartete? Ich wollte nicht nach Hause gehen, ohne etwas unternommen zu haben. Wir verließen gemeinsam das Kino und machten den Anruf. Die Beamten hörten aufmerksam zu, schauten sich die Fotos auf meinem Handy an. Sie nickten, stellten ein paar Fragen, aber ihre Antwort war vorsichtig. »Wir haben nicht viel, womit wir arbeiten können«, sagte einer. »Ein voller Saal. Es ist schwer zu sagen, wer das gemacht hat.« Ich versuchte, den Typ zu beschreiben, den ich gesehen hatte. Dunkles T-Shirt, Baseballkappe, durchschnittliche Größe. Aber es waren nur ein paar Sekunden gewesen und die Details verschwammen schon. Sie machten sich Notizen und sagten mir, wenn noch etwas passieren sollte, solle ich sie sofort kontaktieren. Sie meinten auch, sie würden die Überwachungskameras des Kinos überprüfen, um zu sehen, ob sie in den Gängen etwas erkennen könnten. Wenigstens das war etwas. Aber ich verließ die Wache mit einem mulmigen Gefühl. Selbst wenn sie ihn auf den Aufnahmen fanden, würde es etwas ändern? Er hatte keine Gesetze gebrochen, nur ein paar Fotos gemacht. Die folgenden Tage fühlten sich seltsam an. Ich war ständig angespannt, überprüfte ständig mein Handy, zuckte bei jeder Vibration zusammen. Aber es geschah nichts. Keine Nachrichten, keine Fotos, nichts. Als wäre es nie passiert. Mit der Zeit ließ die Angst nach, aber etwas hatte sich verändert. Ich hörte auf, abends ins Kino zu gehen. Selbst wenn meine Freunde mich einluden, erfand ich Ausreden. Der Gedanke, im Dunkeln zu sitzen, umgeben von Fremden, nicht zu wissen, wer hinter mir sitzt, ließ mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken laufen. Wochen vergingen, dann Monate, und die Polizei meldete sich nie wieder bei mir. Keine neuen Informationen, keine Antworten, nur Stille. Niemand gab zu, dass es ein Scherz gewesen war. Niemand gestand, mit mir gespielt zu haben. Ich hatte keine Feinde. Es gab keinen Grund, warum mich jemand ins Visier genommen hätte. Anfangs wünschte ich mir fast, dass er sich wieder melden würde, einfach nur um zu wissen, warum, um zu verstehen, was er wollte. Aber das tat er nicht. Und mit der Zeit verblasste die Angst in meinem Hinterkopf. Das Leben ging weiter. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich mich in einem Kinosaal hinsetze, spüre ich es. Dieses leichte Unbehagen, dieses Bewusstsein für die Menschen hinter mir. Denn die Wahrheit ist, du weißt nie, wer dich gerade beobachtet.
Vor 2 Sommern beschloss ich, Instagram zum ersten Mal auszuprobieren. Nachdem ich ein neues Konto erstellt und ein Gruppenfoto mit meinen engsten Freundinnen gepostet hatte, begann ich, Leute hinzuzufügen, die ich kannte. Familie, Klassenkameraden und andere bekannte Gesichter. Ich stellte genau dieses Gruppenfoto als Profilbild ein und erhielt fast sofort eine Follow-Anfrage.
Der Benutzername kam mir nicht bekannt vor. Nennen wir ihn mal Dan. Dan und ich hatten etwa 20 gemeinsame Kontakte. Obwohl sein Profilbild leer war, hatte seine Seite etwa 1200 Follower und er folgte ungefähr genauso vielen. Ich nahm an, dass er vielleicht ein Freund aus der Schule war, der einen anderen Namen benutzte. Also akzeptierte ich die Anfrage. Kaum hatte ich das getan, vibrierte mein Telefon mit einer neuen Nachrichtenbenachrichtigung. Ich öffnete sie und erwartete etwas Lockeres oder Lustiges von einem Freund. Stattdessen war es eine Nachricht von Dan, die lautete: Welche von diesen schönen Mädchen bist du? Es dauerte einen Moment, bis ich verstand. Er bezog sich auf mein Foto mit meinen Freundinnen. Mir wurde schlecht im Magen. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Einen Moment lang dachte ich, es sei vielleicht ein Scherz oder jemand, der auf merkwürdige Weise flirtete. Statt zu antworten, ließ ich die Nachricht ungelesen und hoffte, dass sein Interesse verloren ging, wenn ich sie ignorierte. Die Neugier siegte nach einer Weile, also sah ich mir sein Profil noch einmal an. Statt ihm eine Follow-Anfrage zu schicken, bemerkte ich, dass sein Account nicht privat war und ich alle seine Beiträge sehen konnte. Es waren nur wenige, meist Selfies von einem Mann Anfang 20, der an verschiedenen Orten posierte, sogar bei sich zu Hause. Nichts kam mir bekannt vor. Ich erkannte weder ihn noch die Orte auf seinen Fotos, was unsere gemeinsamen Kontakte noch rätselhafter machte. Er war eindeutig nicht von meiner Schule. Ich war erst 16 und er schien viel älter zu sein. Am nächsten Tag in der Schule fragte ich einige Freunde, ob sie ihn kannten. Zu meiner Überraschung hatten sie ihn auch folgen lassen. Weil wir gemeinsame Freunde hatten, gingen sie davon aus, dass alles in Ordnung war. Einer zuckte mit den Schultern. Keiner von uns hatte wirklich darüber nachgedacht, obwohl niemand wusste, wer er war. Diese Erkenntnis machte mich unwohl, aber ich ließ es vorerst auf sich beruhen. Ich dachte, ich überreagiere vielleicht. Was mich wirklich beunruhigte, war, dass meine Freunde sagten, er habe ihnen nie geschrieben, nicht ein einziges Mal. Das machte es noch schlimmer. Warum ich? Warum war ich die Einzige, der er eine Nachricht schickte?
An diesem Nachmittag, sobald ich zu Hause war, öffnete ich Instagram. Mir sank das Herz in die Hose. Über 50 neue Bilder von Dan warteten auf mich. Ich klickte das erste an, dann das nächste und noch eins. Jedes Bild zeigte mich. Auf dem Weg zur Schule, sitzend mit meinen Freundinnen in der Cafeteria, stehend im Flur zwischen den Stunden. Einige waren vergrößert, andere verschwommen, aber unmissverständlich ich. Das Schlimmste war, dass sie an verschiedenen Zeiten und Orten über den Tag verteilt aufgenommen worden waren. Meine Hände zitterten. Ich rief sofort meine engsten Freundinnen an. Instagram erlaubt es nicht, Bilder aus Direktnachrichten weiterzuleiten, also machte ich Screenshots und schickte sie ihnen. Doch ihre Reaktion frustrierte mich. Sie nahmen es leicht, meinten, es sei wohl ein Klassenkamerad, der einen Scherz machte. Ich war nicht überzeugt. Es fühlte sich nicht wie ein Scherz an. Trotzdem versprachen sie, am nächsten Tag in der Schule auf verdächtiges Verhalten zu achten. Das beruhigte meine Nerven kaum. Am nächsten Morgen konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Ich versuchte, normal zu wirken, konnte aber nicht anders, als ständig über die Schulter zu schauen. Der Schulweg, der mir sonst Spaß machte, fühlte sich endlos an. In der Schule zuckte ich bei jeder Berührung im Flur zusammen. Selbst im Unterricht fühlte ich mich exponiert, als ob mich jemand vom hinteren Teil des Raums aus beobachtete. Der Tag zog sich quälend hin, doch nichts Ungewöhnliches geschah. Als ich nach Hause kam, war ich erschöpft. Ich versuchte mir einzureden, dass meine Freundinnen recht hatten und es nur ein dummer Scherz war. Aber als ich Instagram erneut öffnete, gab es keine neuen Fotos. Stattdessen hatte Dan mir eine Reihe von Nachrichten geschickt. Ein Knoten bildete sich in meinem Magen, als ich sie las. »Ich habe dich heute gesehen«, lautete die erste. »Du bist noch schöner, wenn du ganz paranoid herumblickst«, schrieb er in einer anderen. »Du bist so oft an mir vorbeigegangen, aber du wirst mich nie bemerken. Du wirst mich nie sehen.« Die letzte Nachricht lautete: »Ich sehe dich morgen wieder. Jeden Tag. Überall.« Ich fühlte mich in meiner eigenen Angst gefangen und fragte mich ständig, wie ich jemanden so Besessenen auf mich aufmerksam gemacht hatte. Ich kannte Dan überhaupt nicht. Also entschied ich mich schließlich, ihn auf Instagram zu blockieren.
in den folgenden Tagen schien alles wieder normal zu werden. Diese Stille gab mir Zeit, mich zu entspannen, und ich war fast überzeugt, dass es vorbei war.
Doch dann tauchte eine weitere Follow-Anfrage auf. Diesmal von einem Nutzer namens Dan_123. Das Profil hatte keine Follower, folgte niemandem und hatte kein Foto. Ohne zu zögern lehnte ich die Anfrage ab und versuchte, meinen Tag weiterzuleben. Doch es dauerte nicht lange, bis neue Nachrichten von Dan23 eintrafen. »Du kannst mich nicht für immer blockieren. Du kannst mich im echten Leben nicht blockieren«, schrieb eine Nachricht. Eine andere lautete: »Ich weiß, wo du wohnst und auf welche Schule du gehst.« Mein Herz raste, während ich den Account erneut blockierte. Diesmal meldete ich ihn aber auch. Meine Freundinnen taten dasselbe, in der Hoffnung, dass das endlich ein Ende setzen würde. Eine Zeit lang dachte ich, es hätte funktioniert. Doch die Situation verschlimmerte sich, als der Schulleiter mich unerwartet in sein Büro rief. Offenbar belästigte Dan nicht nur mich. Er hatte mehrere Schülerinnen unserer Schule auf Instagram verfolgt. Der Direktor erklärte, dass Dan tatsächlich einer der neuen Hausmeister war, der halbtags arbeitete, während er eine nahegelegene Universität besuchte. Er wurde dabei erwischt, wie er heimlich Fotos von Mädchen an der Schule machte und diese Bilder zusammen mit beunruhigenden Nachrichten an ihre Instagram-Accounts schickte. Mein Name stand auf einer Liste von Schülerinnen, die er belästigt hatte, und sie mussten alles wissen, was ich erzählen konnte. Ich schilderte alles, von der ersten Follow-Anfrage bis zu den Nachrichten, die er mir geschickt hatte. Auch meine Freundinnen wurden zu ihrer Aussage eingeladen. Die Polizei wurde eingeschaltet und Dan wurde kurz darauf verhaftet. Da wir alle minderjährig waren, waren die Anklagen gegen ihn schwerwiegend. Er wurde von seiner Universität ausgeschlossen und ihm wurde dauerhaft verboten, an Schulen zu arbeiten. Ich habe ihn nie persönlich gesehen, aber allein der Gedanke, dass er wochenlang in unserer Nähe war, jagt mir bis heute Schauer über den Rücken. Seitdem hat die Schule ihre Einstellungsverfahren für das Personal verschärft und ich bin viel vorsichtiger geworden, mit wem ich online interagiere. Rückblickend war mein größter Fehler, ihn folgen zu lassen, nur weil wir gemeinsame Freunde hatten. Damals schien es harmlos, aber ich habe auf die harte Tour gelernt, wie falsch ich lag. Wenn ich einen Rat geben könnte, wäre es dieser. Akzeptiere keine Follow-Anfragen von Leuten, die du nicht kennst, egal wie viele gemeinsame Freunde ihr habt. Du weißt nie, wer sie sind und wozu sie fähig sind. Ich benutze Instagram immer noch und habe meinen Account nicht gelöscht, aber ich bin jetzt viel vorsichtiger. Ich prüfe jede Anfrage und halte meine Profile gut geschützt. Ich weiß nicht, was Dans wahre Absichten waren, aber ich weiß, dass sie nicht harmlos waren. Das ist eine Lektion, die ich für immer mit mir tragen werde.